Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast mit Inhalt für Seglerinnen und Segler. Der letzte Podcast ist jetzt schon ziemlich lange her, um genau zu sein, eigentlich ziemlich genau ein Jahr. Ich habe ihn am 8. März 2023 aufgenommen, war die Episode Nummer 72 zum Thema Interfacing, also Verbinden von Elektronik. Heute ist der 3. März 2024 und da kommt die Episode Nummer 73. Ja, warum hat das Ganze so lange gedauert? Wie ihr wahrscheinlich wisst oder die meisten von euch, weil das habe ich ja in den letzten Episoden angekündigt, war ich auf einer ziemlich langen Expedition und jetzt bin ich wieder zurück. Also ich bin schon ein bisschen länger zurück, ich bin Ende November zurückgekommen. Trotzdem habe ich natürlich leider nicht gleich zum Mikrofon greifen können, um alles aufzunehmen, obwohl ich das am liebsten tun würde. Aber im Leben ist leider nicht immer alles ganz so einfach, wie die meisten von euch ja wissen. Ja, meine Expedition war ja ursprünglich geplant als Non-Stop-Solo-Segel-Expedition in die norwegische Arktis bis zum Backeis. Das ist sich leider nicht ausgegangen, da ich aus verschiedenen Gründen ziemlich viel Zeit verloren habe. Und es war im Endeffekt dann zu spät, um bis 82 Grad Nord zu segeln, bin aber trotzdem bis Island gekommen, bis in die nordwestlichste Ecke von Island, da wo die Westfjorde sind. Insgesamt waren das Ganze 11.000 heiße Seemeilen von Kroatien bis Island und dann wieder zurück. Also ich bin von Island dann wieder zurück bis nach Kroatien gesegelt und bin da in demselben Hafen, wo ich ursprünglich gestartet bin. Und ja, zwischendurch habe ich einen kurzen Zwischenstopp auf den äußeren Hebriden gemacht, also natürlich noch ein paar andere Zwischenstopps, aber dort war ich, um Erik Anderer zu treffen. Und dann bin ich bis Island gesegelt und in Island ein bisschen herum und dann auf der Rückreise von Island wieder bis Südirland und dann halt weiter bis im Endeffekt nach Kroatien. Also man kann sagen, im Großen und Ganzen bin ich pro Strecke, also von, wie gesagt, Kroatien bis Island pro Strecke in etwa 4 bis 5 Etappen gefahren. Ja, das Ganze war eine ziemlich abenteuerliche Reise und von ziemlich viel Flaute teilweise bis zu einigen Frontdurchgängen war alles dabei, von heiß bis kalt, von nass bis sonnig und so weiter. Kann man sich also vorstellen, dass auf so vielen Seemeilen und so vielen Monaten also doch schon einiges passiert. Was ist das Resultat von dem Ganzen? Ja, im Endeffekt habe ich mein Ziel nicht erreicht, denn ich wollte ja in die norwegische Arktis segeln und da war ich nicht, was so viel bedeutet wie, ich werde jetzt mein Boot herrichten, umbauen und das Ganze nochmal versuchen. Wann kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, auf jeden Fall nicht 2024, auch weil irgendwie die finanzielle Situation ja ein bisschen unklar ist, da ich ja nicht zufälligerweise irgendwo im Lotto gewonnen habe. Und gerade mal so von Monat zu Monat irgendwie über die Runden komme, aber ja, irgendwie werde ich das schon schaffen. Das ist auch gleichzeitig der Grund, warum das leider alles irgendwie so lange dauert. Also was meine ich mit das alles, das eben Veröffentlichen vom Podcast und so weiter, zieht sich fürchterlich in die Länge. Und wer sich fragt, ja, warum tut er denn da so lange herum? Naja, das ist ganz einfach, weil ich irgendwie arbeiten muss, um irgendwie nicht zu verhungern. Und auf meine kleine Tochter aufpassen und so weiter, ja. Und ja, und nebenbei schaffe ich es aber trotzdem irgendwie, trotzdem wahnsinnig viele Stunden in diese Segelprojekte, sprich Videos, Podcasts und so weiter, hineinzustecken. Das ist halt irgendwie meine Freizeit, niemand bezahlt mich dafür. Und obwohl ich das natürlich viel lieber beruflich machen würde, also die gesamte Content-Production-Geschichte. Aber ja, so ist halt einmal das Leben, das kann ich nicht ändern. Als Ergebnis für euch gibt es für diese Reise natürlich eine ganze Menge interessante Sachen, glaube ich, die für viele interessant sind. Also abgesehen mal von der Geschichte und der ganzen Expedition und dem, was da passiert ist, gibt es natürlich eine Menge technische Themen, die jetzt aufzuarbeiten sind. Und das werde ich natürlich irgendwie da jetzt wiedergeben, von, also nicht heute, aber im Laufe der nächsten Podcasts sozusagen. Im heutigen Podcast möchte ich ein bisschen über die elektrische Anlage bei mir, also über meine Erfahrungen der, sagen wir mal, elektrische Stromversorgung auf Langfahrt da preisgeben. Also eben ganz konkret meine Erfahrungen, was habe ich da erlebt und was ist meine Meinung dazu. Ich habe in der Vergangenheit ja schon einige Podcasts aufgenommen, wo es um elektrische Dinge gegangen ist. Ganz am Anfang beim Start meiner Podcast-Karriere waren da einige dabei und das ist, Thema kommt immer wieder. Das liegt ein bisschen einfach daran, da ich selber Elektriker und Elektroniker bin, ist das so ein bisschen ein, natürlich ein Thema, was mir liegt und wovon ich natürlich auch gerne erzähle. Ja, es gibt aber dann natürlich eine Menge andere Themen zu berichten, über die Navigation, über das Wetter, über die Verpflegung und so weiter. Also alles Ergebnisse aus meiner knappe 7 Monate lange dauernden Soloreise nach Island. Als weitere kurze Voraussicht kann ich euch da einiges ankündigen und zum einen wird es über die gesamte Expedition mehrere Videos geben, also ich sage mal so um die 8 Videos wahrscheinlich, in der ich die gesamte Geschichte da aufarbeite und die so nach und nach dann auf YouTube kommen werden. Das erste Video, da bin ich schon relativ weit, wie vorher schon gesagt, leider kann ich nicht den ganzen Tag am Video arbeiten, sondern muss irgendwie andere Sachen machen. Aber das Video ist schon ziemlich weit und fortgeschritten und wird, ja, ein bisschen wird es schon noch dauern. Und jetzt im Moment arbeite ich hier auch nicht gerade am Video, sondern nehme einen Podcast auf. Ja, so ist es halt. Dann, was gibt es noch? Es wird auch ein Buch geben über das Ganze. Da habe ich eine mündliche Zusage vor 2 Tagen bekommen. Mehr will ich noch nicht sagen, da, ja, es gibt noch keinen Vertrag und so weiter, aber mündliche Zusage habe ich. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, es ist mein erstes, ich habe daher keine Ahnung, wie lange das noch dauern wird, da haben wir dann inhaltlich, müssen wir da ein bisschen dran arbeiten, aber ja, das wird es auf jeden Fall geben. Dann wird es jetzt irgendwann einmal in einem Ocean 7 Magazin einen Artikel geben über die Reise, kann man natürlich, also ich könnte mich vorstellen, dass man jetzt auf 3 oder 4 Seiten Hochglanz natürlich nicht 11.000 Meilen im Detail beschreiben kann, aber ja, einen großen Überblick wird das Ganze schon geben. Dann wird es, wie vorher schon angekündigt, natürlich ein paar Podcasts von mir geben, wo ich ebenfalls hier über verschiedene Dinge berichten werde, wie mein Podcast, wie es halt, sag ich mal, die Natur meines Podcasts ist. Ist das jetzt ein weniger Storytelling über die Romantik, sondern mehr über die Technik, aber ich glaube, die interessieren eh auch einige, oder zumindest wenn ich meine Podcast-Statistiken anschaue, interessiert euch das und das freut mich natürlich wahnsinnig, weil das hält den Podcast nämlich am Leben, auch wenn ich jetzt ein Jahr lang nichts aufgenommen habe, aber genau das ist es. Wenn ihr euch das anhört, dann kriege ich eigentlich immer ein schlechtes Gewissen, dass ich nichts aufgenommen habe und dann nehme ich dann doch irgendwas auf. Was wird es noch geben? Und zwar, ich plane in Yachtclubs und so weiter ein paar Vorträge zu halten, einfach, ich sag mal, so eine Art Tiervorträge mit ein bisschen Bilder und so weiter, aber auch ein bisschen technische Hintergründe, über was ist alles passiert und so weiter. Da bin ich gerade im Organisieren irgendwie. Sollte da jetzt irgendjemand von euch zuhören, der hier Mitglied in einem Yachtclub ist oder in irgendeinem Verein und sich denkt, ja, das könnte für unseren Club interessant sein, so ein Vortrag, dann schickt mir doch einfach eine E-Mail oder ruft mich an und schickt mir eine E-Mail und sagt, ja, ich glaube, das wäre für mich interessant oder für uns interessant, dann melde ich mich und dann können wir uns da was ausmachen, das ist ganz unkompliziert. Wie gesagt, ich bin ja gerade am Vorbereiten, aber ich brauche dann natürlich auch Termine, wo ich das erzählen kann, weil nur Folien vorbereiten und sich selber erzählen, ist dann auch langweilig. Und das war jetzt mal ein ganz grober Überblick über das, was jetzt im letzten Jahr passiert ist seit dem letzten Podcast und eben was ich jetzt eben in diesem letzten Jahr gemacht habe und was es in Zukunft dann für euch geben wird. Heute habe ich schon angekündigt, möchte ich mich ein bisschen der elektrischen Anlage widmen und zwar nicht im Allgemeinen, sondern ganz konkret, was jetzt meine Erfahrungen auf der ganzen Reise waren. Und eine Sache, die man natürlich sofort sagen kann oder beziehungsweise die sowieso einleuchtet irgendwie, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wenn jemand die Frage stellt, also weil die kommt natürlich auch mir gegenüber immer wieder so, naja, was muss ich denn einbauen, was ist denn die beste elektrische Anlage? Die gibt es nicht, klarerweise. Es gibt nicht die beste Anlage, sondern es kommt ganz konkret darauf an, was man vorhat und was die Rahmenbedingungen sind. Und dann kann man unter Umständen eben eine elektrische Anlage für das Boot entwerfen, die für eben den entsprechenden Anwendungsfall gut funktioniert. Und damit das jetzt eben Hand und Fuß hat, weil ich jetzt von dem berichten werde, was ich gerne hätte, muss ich natürlich meine Ausgangssituation vorher beschreiben. Also was habe ich vor? Denn die elektrische Anlage, die ich mir vorstelle, passt natürlich zu meinem Vorhaben. Und die ist, würde ich jetzt mal sagen, durchaus nicht durchschnittlich und passt daher unter Umständen jetzt nicht für jeden von euch. Aber ihr könnt das natürlich für euch ein bisschen weiterdenken und dann kommt ihr ebenfalls zu einer entsprechenden Lösung. Und wenn nicht, könnt mir gerne ein E-Mail schicken und vielleicht habe ich eine schlaue Idee zu der ganzen Sache. Also mein primäres Ziel ist, lange nonstop solo zu segeln. Das ist es und lange heißt bei mir viele Wochen oder vielleicht sogar Monate. Ihr wisst ja, das Golden Globe Race ist letztes Jahr zu Ende gegangen, da reden wir von ungefähr 7 Monaten nonstop solo, wobei auch die Anforderungen am GGR etwas anders sind, aber ich war ja nicht am GGR, sondern ich fahre im Moment in die Arktis und wie ich schon angekündigt habe, muss ich natürlich mein Ziel erreichen, nochmal hinfahren und hierfür sind die Anforderungen ein bisschen anders. Das heißt, ich habe also einen gewissen Stromverbrauch, da komme ich dann gleich noch genauer dazu und was ich auch dazu sagen muss, ich habe jetzt grundsätzlich kein persönliches Problem damit, den Diesel zu starten und zu laden, aber ich möchte natürlich auch nicht unnötig die Maschine laufen lassen. Also wenn, dann muss das Ganze Hand und Fuß haben und Sinn machen, und nicht so unnötige Dieselverschwendung sein, das möchte ich also nicht. Meine Erfahrungen auf meinem Boot von dieser ganzen Reise jetzt, also zur Frage hin, was waren denn deine knappen Ressourcen, also meine, und da kann ich nur sagen, Platz 1, eindeutig der Strom. Platz 2 ist der Diesel, obwohl an Platz 1, glaube ich, müsste eigentlich die Milch hingeben, die ist mir als erstes ausgegangen, aber gut, man kann ohne Milch auch leben. Also, Platz 1 ist der Strom, Platz 2 ist der Diesel. Was habe ich so auf meinem Boot an Strom grundsätzlich mal zur Verfügung? Ich habe 2 große Bleisäurebatterien und zwar mit jeweils 2x 180 Amperestunden. Das sind insgesamt 360 Amperestunden und die sind aus dem Jahr 2016. Ja, und vor meinem Start, also das, sag ich mal, die Monate davor und das Jahr davor, habe ich mir gedacht, oder beziehungsweise ich weggefahren bin, habe ich mir gedacht, weil 2016, jeder, der ein bisschen Ahnung von Bleisäure-Batterien hat, wird sich jetzt denken, ah, das ist schon etwas lang, also etwas alt, wir haben jetzt 2024, also 8 Jahre sprich. Und mein Plan war eben, diese Expedition noch zu machen und danach alles auf Lithium-Eisenphosphat umzubauen. Aber dazu gleich später. Was habe ich noch an Bord? Ich habe einen, vom Victron habe ich einen Batteriemonitor installiert, der überwacht ganz genau im Detail jedes Milliampere, das aus der Batterie hinausläuft oder in die Batterie hineinläuft. Und also man kann da wirklich ganz genau, also der überwacht das ganz genau. Und da ist ein abgesetztes Display dabei. Das Display habe ich beim Navitisch installiert, wo ich einfach nur hinschauen brauche. Und das sind ein paar Tasten, da kann ein bisschen umschalten und verschiedene Anzeigen. Verschiedene Dinge sich anzeigen lassen. Und das zweite, was ebenfalls geht, ist die Abfrage über Bluetooth. Da gibt es eine App, die habe ich auf meinem Bordcomputer, beziehungsweise gibt es eben auch eine App fürs Handy und da kann man sich mit Bluetooth ebenfalls mit dem Batteriemonitor verbinden und kann man gemütlich in der Koje liegen und einfach übers Handy nachschauen. Ja, wie geht es denn eigentlich meiner Batterie? Und da kann ich nur sagen, das ist Gold wert. Das war auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Installation. Ja, was habe ich noch? Ich habe ein Solarpanel, das ist ein etwas älteres Solarpanel mit ungefähr 90 Watt. Das ist so, ja, so 1 Meter mal 1,5 Meter oder nicht ganz, ist ein bisschen kleiner. Also so ein mittelgroßes Solarpanel, das hinten bei mir am Achterstag montiert ist. Das ist einmal so das, was meine Anlage im Moment hergibt, also so mal ein grober Überblick. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, also knappe Ressourcen, Platz Nummer 1 Strom, Platz Nummer 2 Diesel, aber Diesel ist jetzt ein anderes Thema, bleiben wir mal beim Strom. Wer ein bisschen so im Kopf hat, was auf seinem Boot drauf ist oder was man so auf Charterbooten findet, also mein Boot ist 35 Fuß groß, also jetzt kein Riese, der weiß vielleicht, dass die 360 Amperestunden sich unter Umständen durchaus etwas viel anhören. Ja, wie schon angedeutet, das ist ein Erfahrungsbericht von mir und wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, kommt man drauf, ja, es macht eigentlich Sinn. Ich habe auf jeden Fall entdeckt, dass es ein riesiger Unterschied ist, ob ich mit meiner Tochter im Hochsommer 1,5 Wochen Badeurlaub in Kroatien mache. Das sind die 360 Amperestunden inklusive Solarpanel und den Motorstunden, die man unter Umständen bei Flaute wie immer im Hochsommer zwischen den Buchten hin und her fahrt, allemal ausreichend. Da kann ich ohne Problem den Kühlschrank 24 Stunden durchlaufen lassen und brauche mir nicht im geringsten Gedanken drüber machen. Es ist aber ein völlig anderes Thema, wenn man im Atlantik segelt, und zwar tatsächlich segelt, und ich spreche von Tage oder Wochen lang, das Ganze unter Umständen in den hohen Breiten, da entwickelt man sich plötzlich dann zu einem Batteriemonitor-Nerd, der ständig die App öffnet und schaut, ob eh noch genug da ist, weil da schaut die Strombilanz dann auf einmal völlig ganz anders aus. Das erste Problem war einmal, und da bin ich eigentlich selber schuld, dass, wie ich schon gesagt habe, mein Plan war, das Ganze dann nach der Expedition, also sprich jetzt im Jahr 2024, auf Lithium-Eisenphosphat-Akkus umzubauen. Warum? Subjektiv habe ich empfunden, dass die alten Akkus eh noch gut sind, aber es war leider ein Irrtum, weil nach 1800 Seemeilen noch im Mittelmeer in Spanien, und zwar in Benalmádena, da habe ich die dann gegen Ersatzbatterien getauscht. Ich hätte das Ganze eigentlich besser wissen müssen und insgeheim habe ich es irgendwie eh gewusst, aber man lügt sich da selbst an. Und das Ganze war ein riesiger Rückschlag für mich, denn es waren irgendwie 700 Euro sogenannter versunkener Kosten. Geld, das jetzt weg ist, was mir eigentlich nichts bringt, genau genommen. Ganz so stimmt es nicht, aber immerhin habe ich damit nach Island und retour segeln können, aber ja. Und was mache ich jetzt mit denen? Jetzt habe ich da mehr oder weniger, sind nicht mal ein Jahr alt, habe ich hier neue Akkus, die ich aber jetzt rausschmeißen werde, weil ich auf Lithium-Eisenphosphat umbrauche. Also, wer in Kroatien zufällig fast neue Bleisäurebatterien haben möchte, die sind jetzt da 7 Monate alt, ja. Ich hätte einen guten Preis wahrscheinlich anzubieten. Also es war für mich ein sehr ärgerlicher Rückschlag. Warum habe ich mich dafür gedrückt? Naja, weil die gesamte Umbau der Anlage, da habe ich dann mehr vor, ich möchte aber da jetzt nicht zu viel Zeit dazu verschwenden, habe ich in anderen Podcasts auch schon darüber erzählt, vielleicht werde ich mal darüber ein bisschen genauer berichten. Auf jeden Fall habe ich danach neue 360 Amperestunden, also zweimal 180 gehabt und da würde man ja meinen, ja mit 360 Amperestunden kommt man ja ewig aus, überhaupt wenn die Akkus neu sind. Durch meinen Batteriemonitor habe ich natürlich sehr genau, da kann ich natürlich sehr genau meinen Stromverbrauch beobachten und jetzt habe ich da ein paar Zahlen für euch, die da schon warten. Also in der Nacht habe ich auf meiner Yacht einen Verbrauch von ungefähr 32 Watt und unter Tag sind es ungefähr 26 Watt. Der Unterschied ist, also das ist so eine grobe Schätzung, es ist ja keine konstante Anzeige, aber so im Schnitt ungefähr. Der Unterschied ist die Navigationsbeleuchtung. Wenn man das umrechnet auf Amperestunden, dann kommt man drauf, dass man hier in 24 Stunden, also pro Tag, ungefähr 60 Amperestunden Verbrauch hat. Ja, und jetzt habe ich 360 zur Verfügung. Ja, und 360 dividiert durch 60 ist also 6. Würde also bedeuten, also rein sag ich mal, rein mathematisch perfekt gedacht, wären das also 6 Tage lang, wenn die Batterien 100% aufgeladen sind, nachher sind sie 0%. Das ist natürlich ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil Bleisäureakkus kann man natürlich nicht 100% ausschöpfen, wegen dem chemischen Prozess, der da drin abläuft. Und dann habe ich natürlich jetzt das Solarpanel weggelassen, das ja auch ein bisschen dazu ladet und so weiter. Ja. Aber nur, dass man größenordnungsmäßig ungefähr eine Idee bekommt. Ja. Also 4, 5, 6 Tage irgendwann, dann ist die Sache leer. Und da muss man daran denken, das Ganze wieder aufzuladen. Also das ist die Erfahrung eben, die ich hier gemacht habe. Obwohl ich eben gedacht habe auf den ersten Moment, wenn man sagt, ja, schaut mal auf die Anzeige und aha, 26 Watt Verbrauch, das klingt jetzt eigentlich nicht wahnsinnig viel. Ist es genau genommen auch nicht, ja. Aber es ist dann doch mehr als die paar Batterien dahergeben. Ja, was kann man also machen, um das zu optimieren? Die erste Seite ist einmal, dass man die Verbraucherseite optimiert. Das ist einmal, was in jeder machen kann. Darüber ist auch schon viel geschrieben worden und viel gesprochen worden. Ich tue es trotzdem. Das Ganze ist jetzt nicht Rocket Science und meine neueste Erkenntnis aus dieser Expedition, sondern es ist allgemeiner Hausverstand jetzt mit ein bisschen aus dem, was ich da erfahren habe. Und zwar das erste ist einmal, dass man die großen Verbraucher abschaltet bzw. gezielt einsetzt. Und das sind zum einen mal der Kühlschrank. Also der Kühlschrank war bei mir immer aus, also auf den Fahrten dann. Im Hafen habe ich den Kühlschrank dann natürlich eingeschalten, aber da habe ich Landstrom. Und da braucht man dann natürlich ein bisschen ein kaltes Bier, ist auch klar. aber während der Fahrt nicht und da habe ich den Kühlschrank einfach ausgeschaltet. Das hat ein bisschen was dann mit dem Thema Verpflegung zu tun, aber das gibt auf jeden Fall einen eigenen Podcast her. Da möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Dann ein weiterer großer Verbraucher ist der elektrische Autopilot, der ganz schön viel Strom braucht. Sollte man nicht unterschätzen. Das weiß man aber auch, ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Aus dem Grund sollte man sich als Langfahrtsegler überlegen, wie man das Problem löst. Ich habe das Problem mit einer Windsteueranlage gelöst und ich kann nur sagen, diese Windsteueranlage war die beste Investition überhaupt von allen Dingen, die ich für das Boot gekauft habe. Aber auch das geht in einer eigenen Episode unter, da werde ich mich der Windsteueranlage im Speziellen widmen. Wer in der Entscheidung steht, jetzt auf Langfahrt gehen zu wollen, was ihm noch fehlt, wenn du keine Windsteueranlage hast, dann besorg dir eine, die ist Gold wert. Ein weiterer großer Verbraucher bei mir, also indirekt jetzt, ist das Starlink. Ich habe ein Starlink-Internet mitgehabt, auch das Starlink ist Gold wert, Starlink rockt, kann ich nur sagen. Es braucht aber eine gewisse Menge an Strom, also um genau zu sein, im Standardbetrieb, also wenn es einmal läuft, braucht es so 60 bis 70 Watt, das ist ganz schön viel. Aber es ist tatsächlich, also es ist das Geld wert. Ich habe es aus dem Grund, eben weil es doch relativ viel Strom braucht, alle ein bis zwei Tage mal kurz eingeschaltet und ein Wetterupdate geholt und dann habe ich es wieder abgeschaltet. Und hier und da, für alle, die mir gefolgt sind, auf YouTube oder Instagram habe ich natürlich hier und da dann ein paar Stories gepostet, beziehungsweise Shorts gepostet auf YouTube. Ja, dafür habe ich es benutzt und dann habe ich es wieder abgeschaltet. Denn 60 bis 70 Watt ist eine ganz schöne Menge. Falls ich es noch nicht gesagt habe, auch das Starlink ist eine eigene Episode wert. Was ist noch ein großer Verbraucher? Ich persönlich habe ein modernes Radar, ein Halo 20 Plus. Das ist ein ganz modernes Dopplerradar, das einen Verbrauch von ungefähr 30 Watt hat. Das ist einerseits wenig, andererseits sehr viel, um es dauernd laufen zu lassen. Was so viel bedeutet, ich habe auch das Radar nicht ständig laufen gehabt. Das ist unnötig, man braucht es auch nicht. Sondern nur gezielt, wenn es die Situation erfordert hat, dann habe ich das Radar also eingeschaltet. Achtung, es ist ein modernes Radar. Alte Radars, also so 10, 20 Jahre alte Radars, sind gewaltige Stromfresser. Ich würde euch in jedem Fall empfehlen, wenn ihr auf Langfahrt geht, ein sehr wichtiges Teil, das euch unterstützt, ist eben dieser Batteriemonitor. Den gibt es natürlich nicht nur von Victron, gibt es von allen anderen Firmen auch. Ist eben ein Monitor, also ein Shunt im Wesentlichen, der in Serie von der Batterie geschaltet wird, eben alles aufzeichnet. Also das ist wirklich ein sehr wichtiges Teil, weil ihr damit tatsächlich seht, was ihr verbraucht. Das waren also die großen Verbraucher und dann gibt es natürlich auch noch die ganzen Dauerverbraucher, die man irgendwie nicht los wird. Da kann man sich aber auch sehr wohl Gedanken machen. Also das eine ist einmal die Navigationselektronik. Die wird man nicht los, außer man nimmt am Golden Globe Race teil. Dann schon, im Normalfall aber nicht und auch ich habe natürlich jede Menge Navigationselektronik und es war auch nicht eins meiner Ziele, ohne zu fahren. Ich habe allerdings zum Beispiel die Displays, was ich im Cockpit habe, habe ich dann abgeschaltet, da ich ja solo war oder zu 90% solo war, den großen Teil in Wahrheit ja 24 Stunden gerechnet nicht im Cockpit, sondern unter Deck verbracht habe. Und da sind die Displays außen unnötig, also habe ich die natürlich dann gezielt immer nur eingeschaltet, wenn ich draußen war, um was abzulesen, dann habe ich es wieder ausgeschaltet. Das ist eine einfache Stromsparmaßnahme, auch wenn es jetzt sozusagen nicht gewaltig ist, aber jedes Milliampere zählt im Endeffekt. Dann habe ich einen Bordcomputer, also oder allgemein gesagt Dauerverbraucher Plotter, / bei mir Bordcomputer. Umso größer das Display, umso mehr Leistung wird natürlich verbraten. Das muss einem auch bewusst sein, wenn man sich so ein 16 Zoll Plotter-Ding anschafft. Ich habe eben keinen Plotter, sondern einen Bordcomputer mit einem professionellen Navigationssystem, das eben auch alle Daten aufzeichnet, also meine Reisedaten, also nicht nur den Track, sondern auch den Wind und Wassertemperatur und alles, was ich halt Messdaten ins System hineinbekomme. Auch das ist vermutlich einen eigenen Podcast wert, also nicht vermutlich, es ist natürlich einen eigenen Podcast wert und Damit das da jetzt nicht so ewig lange wird, werde ich das eben dort hinein verpacken. Ich habe zu meinem Bordcomputer zusätzlich einen 22 Zoll Bildschirm und der braucht natürlich auch Strom. Gemessen habe ich es mit 15 Watt ungefähr, ist der Stromverbrauch von dem Bildschirm. Und damit ich den eben nicht dauernd laufen habe, habe ich den nur bei Bedarf eingeschaltet, wenn ich was nachschauen wollte. Und außerdem kann ich in meinem System alle diese Dinge eben auch über meine Handys bzw. Tablets, also ich habe ein Tablet und mehrere Handys mitgehabt und kann dort über WLAN das ebenfalls abfragen, dann brauche ich den Bildschirm gar nicht einschalten. Aber auch das, also im Zusammenhang mit dem Bordcomputer, ist eben einen ganz eigenen Podcast wert. Das habe ich eingangs nicht gesagt, ich habe auch ein Video in Vorbereitung im Moment, wo ich genau auf diese ganze Elektronik-Thematik, die ich da jetzt kurz angeschnitten habe, eingehe, wie das bei mir gelöst habe, wie das alles zusammenspielt. Das wird sicher ein sehr interessantes Video, aber das, wie gesagt, ist auch noch nicht fertig. Ich mache 10 Sachen gleichzeitig, ja. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, wenn das Ganze fertig ist und ist dann sowieso auch auf YouTube zu finden. Ja, die nächsten Verbraucher sind natürlich die Beleuchtung. Da würde ich jedem anraten, alle Beleuchtungen durch LEDs zu ersetzen, also alle Standard-Glühlampen, die irgendwo drinnen sind, durch eben LEDs zu ersetzen, weil das ist eine unglaubliche Stromersparnis. Also man kann davon, die LED braucht ein Viertel bis ein Fünftel von dem Strom, was eben eine Glühlampe benötigt. Das ist etwas, was man einfach machen kann. Man braucht die unter Anführungszeichen nur kaufen und ersetzen gibt es mit Fassungen, die eben 1:1 dazu passen. Das ist auf meinem Boot vollständig umgesetzt. Also bei mir ist alles in LED, sowohl Navigationsbeleuchtung außen als auch im Innenraum, alle Lampen, alles ist LED. Vielleicht zu den 32 Watt nochmal. Ich habe gesagt, in der Nacht habe ich 32 Watt Stromverbrauch. Was ist das jetzt? Also das ist die gesamte Navigationselektronik. Also sprich, das sind alle Displays plus Sensoren, die da hinhängen. Das gesamte Bussystem, das inkludiert das AIS, das aktive AIS, was ich habe. Das inkludiert auch das Funkgerät. Also alles, was Elektronik ist, was standardmäßig bei mir läuft. Dann ist das der Bordcomputer natürlich. Der Bordcomputer hat das, auf dem ist das Navigationssystem selbst drauf, plus die Datenbank, die alles aufzeichnet. Und das beinhaltet des Weiteren außerdem eben die Navigationsbeleuchtung, habe ich schon gesagt, also rot, grün und hecklich ist das im Normalfall, wenn man eben unter Segel ist. Und das könnte man weiter optimieren, das ist bei mir noch nicht so. Aber es ist möglich, diese drei Lichter, wenn man unter Segel ist, in eine sogenannte Drei-Farben-Laterne zu packen, im Masttop zum Beispiel oder sonst an einer Stelle, wo es geeignet ist, wo man dann innen nur eben eine LED-Lampe hineingibt und die rundherum leuchtet und eben durch die Abdeckung außen in den entsprechenden Richtungen rot, grün und nach hinten halt weiß ist. Das habe ich nicht so, ich habe eben tatsächlich wirklich drei, also es ist vorne eine rote und eine separate grüne und hinten dann eben noch die weiße im Heck. Auch praktisch ist es, wenn man sehr feingranulare Abschaltemöglichkeit hat und wenn man die nicht hat, dass man die eben auch schaffen kann, also dass man wirklich gezielt einzelne Geräte, die man tatsächlich nicht braucht, einzeln abschalten kann. Das gilt zum Beispiel auch für die Innenraumbeleuchtung. Also, dass man nicht nur einen Hauptschalter hat, wo dann alles ein und aus oder aus ist, sondern dass man vielleicht zusätzlich noch die einzelnen Lampen separat abschalten kann, was durchaus Sinn macht, dass man wirklich nur nichts Unnötiges da brennen hat, sondern alles abschaltet. Und ich kann nur sagen, ich habe mich da zu einem ziemlichen Monk entwickelt während dieser Fahrt, wo ich dann wirklich jede kleinste, noch so kleine LED begonnen habe abzuschalten, um hier kein Milliampere zu verschwenden. Die Cockpit-Displays zum Beispiel, auf das habe ich vorher schon hingewiesen, also die habe ich auch immer abgeschaltet, um hier, weil wenn ich nicht im Cockpit bin, dann braucht das auch niemand abzulesen dort. Also im Falle einer Solofahrt, was bei mir, wie gesagt, der Fall ist. Eben, wie ich vorher schon gesagt habe, es hängt stark vom Anwendungsfall ab. Wenn ich hier eine Crew habe und ich bediene ein 24-Stunden-Wachrad, wo immer jemand im Cockpit ist, dann wird man unter Umständen vielleicht die Displays nicht abschalten können oder wollen. Kommt dann drauf an. Wenn man mitten am Atlantik ist, braucht man die in Wahrheit auch nicht. Da reicht es, wenn man es dann einmal in der Stunde aufdreht, egal ob wer im Cockpit sitzt oder nicht, weil da ist eh niemand. Aber ja, das muss man sich dann natürlich selbst einteilen. Zu den Stromverbrauchern habe ich dann hier noch etwas, was man nicht unterschätzen sollte, überhaupt wenn mehr Leute an Bord sind, das sind moderne Smartphones und natürlich auch Tablets und so Dinge, ja, die gewaltig Strom verbrauchen. Ja, also ein Akku von einem halbwegs modernen Smartphone jetzt hat einen Akku, der 5 bis 10 Amperestunden hat, ja. Die wollen einmal geladen werden. Und wenn da jetzt 5 Leute an Bord sind, die plötzlich alle ihre Smartphones anstecken, dann ist das ein durchaus beachtlicher Stromverbrauch. Also das sollte man nicht ganz aus den Augen verlieren. Das hat sich, sag ich mal, in der heutigen Zeit geändert. Also vor 20 Jahren war das egal, weil sowieso niemand ein Telefon mitgehabt hat. Und die Telefone, die es damals gegeben hat, haben ja in Wahrheit auch keinen Strom verbraucht. Aber ich möchte darauf hinweisen, eben, dass das ein Stromverbrauch in Summe ist, den man definitiv merkt. Was ich mir installiert habe, es passt jetzt nicht ganz zum Thema, aber ist vielleicht auch interessant. Ich habe an verschiedensten Stellen im Boot USB-Power-Ladestecker installiert, sind 60 Watt Ladestecker, um die Geräte schnell aufladen zu können, also mittels Fast Charging, ja, also alle neuen Geräte können das. Und da braucht man aber eben einen entsprechenden Power-Ladestecker, also diese ganz billigen, die man da irgendwo kaufen kann, die können das nicht. Da muss man dann 4 Stunden warten, bis das Telefon, das Smartphone voll ist. Wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, bekommt man Power-Ladestecker. Die gibt es eben ja, mit 40, 50, 60 oder ich glaube sogar mehr Watt, also laut USB-Standard glaube ich bis 250 Watt, aber das kann das Handy nicht, ist also auch nicht notwendig. In dem Zusammenhang möchte ich aber für alle, die jetzt da ans Herumbasteln denken, in dieser Sekunde, Achtung, Zuleitung, Rufzeichen, die 60 Watt müssen auch dorthin kommen zu diesem Stecker. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo an irgendeiner Stelle in eurem Boot einen Standard-USB-Ladestecker habt, dann wird der wahrscheinlich mit einem 1,5 Quadrat angeschlossen sein. Das ist für einen 60 Watt Ladestecker definitiv zu wenig, außer er ist gleich neben der Versorgung. Dann kommt bei dem Stecker nämlich, wenn das Gerät, wenn das Smartphone da ordentlich anzieht, nämlich nichts mehr an oder zu wenig. Ja. Also nicht einfach austauschen, sondern entweder sich auskennen und das Hirn einschalten oder jemanden fragen, der sich auskennt. So viel also zur Verbraucherseite. Die andere Seite ist jetzt die Ladeseite und ich habe hier die Überschrift vor mir, da steht Ladeseite verbessern. Ja. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt, die Ladeseite, also die Energieversorgung von außen zu verbessern? Ja, das sind einmal die klassischen Generatoren, das wäre einmal Photovoltaik, Schrägstrich Solar, wie es im Online-Shop heißt. Dann wäre hier die Möglichkeit von Hydrogeneratoren und die Möglichkeit von Windgeneratoren oder eben eine Kombination von 2 oder 3 davon. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit von Dieselgeneratoren. Die ersten 3 sind auf jeden Fall einmal da, in erster Linie um den laufenden Verbrauch zu senken. Die können einfach naturgegeben, ist eine Sache der Physik, jetzt hier nicht so gewaltig viel Strom liefern, um eine leere Batterie aufzuladen in überschaubarer Zeit. Das würde also ewig dauern. Abgesehen davon hat man ja einen Stromverbrauch. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass das Solarpanel genügend Strom liefert, um die Erhaltungsspannung für die Batterien zu liefern, wenn das Boot im, unter Anführungszeichen, im Winterlager ist, obwohl es das bei mir eh nie ist, weil ich eh ständig mit dem Boot unterwegs bin, auch im Jänner. Aber trotzdem bin ich nicht täglich unten, sondern stets einmal einen Monat herum und das Solarpanel liefert also genug Strom, damit die Bleisäure-Akkus nicht kaputt werden, sondern erhalten bleiben. Für den laufenden Betrieb ist es aber eben, wie ich vorher schon gesagt habe, sind sowohl Solar-Hydrogeneratoren als auch Windgeneratoren dazu da, um den laufenden Verbrauch, den man so während der Fahrt hat, einfach zu verringern oder im besten Fall natürlich auch zu laden. Aber wie gesagt, wir sprechen hier nicht davon, dass die Generatoren die leere Batterie innerhalb von 2 Stunden aufladen. Das ist einfach unmöglich. Das ist einfach Physik, das geht nicht. Dafür brauche ich schon wesentlich mehr Energie, dann eben zum Beispiel, sage ich jetzt mal, den Dieselgenerator, den ich da vorher erwähnt habe, den die wenigsten haben werden natürlich, oder eben ich starte die Maschine. Meine Erfahrung zu dem Solarpanel, das ich habe, ich bin hier sehr positiv weggefahren, CRPV eingestellt und bin hier sehr mit gemischten Gefühlen aus dem Nordatlantik wieder zurückgekommen. Ich kann nur sagen, im Mittelmeer super, das ist das, was ich vorher schon erwähnt habe. Es kommt darauf an, was man macht. Und es ist ein Unterschied, ob ich hier Badeurlaub im Sommer mit meiner Tochter mache oder ob ich am Nordatlantik in den hohen Breiten unterwegs bin und Langstrecken segle. Das ist was völlig anderes. Im Mittelmeer am Ankerplatz kann man das Solar unter Umständen auch ausrichten. Wenn du am Nordatlantik unterwegs bist, also meine Erfahrung war, diese Photovoltaik, also dieses Panel hätte ich einfach versenken können. Es war unnötiger Ballast, den ich mitgenommen habe. Zum einen, weil wenn man unter Segel ist, und ich bin im Großteil ja gesegelt und nicht in einer Bucht herumgestanden, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit immer so, dass das Solarpanel nicht gut ausgerichtet ist und wenn der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen sehr flach ist, also nicht gut auf das Panel auftreffen, also am besten natürlich im rechten Winkel, dann sinkt hier sofort massiv der Strom, der eben aus dem Panel da herauskommt. Und dann ist es auch so, dass man natürlich, umso höher die Breiten werden, von Haus aus schon einmal die Sonnenstrahlen flacher werden, da ja die Sonne nicht mehr so hoch aufgeht. Das heißt, man hat also einen niedrigeren Einfallswinkel von dem Ganzen. Und, was man auch nicht vergessen darf, es ist nicht so wie im Mittelmeer, wo jetzt wochenlang die Sonne scheint. Es gibt sehr wohl auch in Island Sonnentage und die habe ich auch erlebt. Und es gibt sehr wohl auch in der Arktis Sonnentage. Das ist bei weitem aber nicht jeden Tag der Fall. Da gibt es genügend Tage, wo es einfach nur grau in grau ist oder wo es neblig ist oder sonst irgendetwas, wo man einfach nicht genug intensive Sonneneinstrahlung hat, sodass aus dem Panel auch tatsächlich irgendein brauchbarer Strom herauskommt. Ein bisschen was kommt immer heraus, ja, aber meistens ist halt so wenig. Ja, in meinem Fall wäre genau für diese Sache zum Beispiel ein Hydrogenerator super gewesen, glaube ich zum Beispiel. Ich werde mich damit genau auseinandersetzen und werde einen Podcast zu dem Thema natürlich machen. Auf jeden Fall habe ich das im Hinterkopf, mir einen Hydrogenerator anzuschaffen. Genau genommen habe ich das vorher auch schon im Hinterkopf gehabt, aber mein Budget war leider enden wollend, wie das der meisten Menschen natürlich, aber meins auch. Folgendes habe ich mir keinen Hydrogenerator gekauft. Wenn ich genug hier Budget zur Verfügung gehabt hätte, hätte ich das eh gemacht. Oder eben eventuell auch ein Windgenerator. Der Hydrogenerator ist so ein Propeller, den man ins Wasser hängt, der dann eben durch die Fahrt einfach, dadurch, dass man fährt, Strom erzeugt. Und das ist super, wenn man eben auf Langfahrt ist. Die Betonung liegt hier aber eben auf dem Wort Fahrt. Wenn ich also viel Zeit in der Bucht verbringe, mit vor Anker liegen oder in einem Hafen, hilft mir der Hydrogenerator eben nichts, dann wäre eben ein Windgenerator durchaus besser, weil der dreht sich, sobald eben der Wind geht. Also das sind jetzt meine Erfahrungen zu diesem zu der Stromerzeugerseite. Vielleicht ein paar kurze Eckdaten zu meiner Fahrt, die habe ich jetzt euch unterschlagen. Also insgesamt bin ich 11.000 Seemeilen gefahren, das war eben von Kroatien nach Island und wieder retour. Und von diesen 11.000 Seemeilen bin ich 8.000 unter Segel gewesen. Wobei ich habe hier, ich habe es euch schon erzählt, ich habe ziemlich genaue Statistiken, und die ich jetzt nicht einmal noch alle ganz genau ausgewertet habe, aber einen Teil habe ich schon ausgewertet. Im Atlantik ist das Verhältnis zwischen Segel und Motor wesentlich besser. Und zwar ungefähr 80-20 bei mir, also 80% Segeln sind ungefähr 4 Fünftel. Also es sind 79, irgendwas gewesen, aber ich runter jetzt da mal großzügig auf 80% Segel. Im Mittelmeer, ja, wie wahrscheinlich eh zu erwarten war, im Mittelmeer ist die Bilanz leider wesentlich schlechter. Hier habe ich Segelmeilen 62% und eben 38 dann unter Maschine, was eben nicht einmal zwei Drittel unter Segel sind. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, dass eben viele von euch kennen wahrscheinlich das Mittelmeer. Für die, die es nicht kennen, das Mittelmeer neigt manchmal zu wenig Wind. Ja. Und da wird man dann eben mit der Maschine fahren oder auch nicht. Ich habe es aber auf der Rückreise getan, muss ich gestehen. Bei der Hinreise, also aus dem Mittelmeer raus, war ich noch sehr geduldig, und weil es war ein Segeltörn und es war genug Zeit und es hätte sich prinzipiell alles ausgehen können. Mein Zeitplan war grundsätzlich gut. Bei der Rückreise wollte ich aber dann eben unter Umständen verständlicherweise, ne, ich habe es euch nicht erzählt, aber ich wollte eben schon nach Hause und da habe ich dann nicht, bin ich dann nicht Ende Oktober noch stundenlang in der Flaute gestanden, sondern habe einfach die Maschine angerissen und bin einfach gefahren, weil ja, sind schon einige tausend Meilen vergangen. Also so viel zur Bilanz. Ja. Im Atlantik ist einfach mehr Wind, mehr Fahrt. Daher auch und dementsprechend würde sich dort eben gerade der Hydro- und der Windgenerator wahnsinnig auszahlen. Wenn die Maschine rennt, ist der Strom eh kein Thema, weil dann ladet eh die Lichtmaschine. Wie gesagt, zur PV, also zum Solarpanel, ich bin da jetzt leider etwas negativ eingestellt, aber nicht prinzipiell, sondern eben aus meiner Erfahrung in Bezug auf genau das, was ich gemacht habe, viel in den hohen Breiten zu segeln, viel am Atlantik zu segeln. Sehr wohl, wenn ich jetzt, sagen wir mal, am Atlantik bin oder am Pazifik, im Tradewinds-Gürtel, ja, also ich fahre eben nach Süden und bewege mich entlang des Passatwindgürtels, dann ist hier ein Solarpanel durchaus okay, weil man hier eben zum einen konstante Winde hat und doch auch mit genügend Sonnenschein rechnen kann und sich das Panel unter Umständen auch ausrichten lässt. Dann bekommt man da natürlich genügend Strom auch hinein. Ja, also ich möchte jetzt nicht nur, dass es keiner falsch versteht, das Solarpanel per se verteufeln, das ist nicht der Fall. Auch im Mittelmeer, wie gesagt, wenn ich viel vor Anker liege oder sonst irgendwas, gerade im Mittelmeer ist ein Solarpanel Gold wert, weil ja, also in der wärmeren Jahreszeit man mit entsprechend viel Sonneneinstrahlung natürlich auch rechnen kann. Ja, ein weiterer Punkt beziehungsweise der letzte Punkt, die Ladeseite zu verbessern und in Wahrheit auch der wichtigste Punkt, das Wichtigste zum Schluss, ist Akkus gegen Lithium-Eisenphosphat tauschen. Also wer vor dem Tod seiner Bleisäure-Akkus steht oder unmittelbar davor steht, macht euch wirklich Gedanken darüber, erkundigt euch. Ich kann nur sagen, ich werde das auf jeden Fall machen. Lithium-Eisenphosphat ist einfach die Technik von heute. Es ist die moderne Technik, die mittlerweile super ausgereift ist. Bleisäure-Akkus, egal ob flüssig, Gel oder AGM, es ist mehr oder weniger das Gleiche, ist einfach Schnee von gestern. Technik von gestern, die ist nicht schlecht natürlich und sie funktioniert, aber es ist trotzdem, ja, der Schnee von gestern und der riesengroße Nachteil eben an den Bleisäure-Akkus ist nämlich, dass man sie nicht laden kann vernünftig. Einen Lithium-Eisenphosphat-Akku, vorausgesetzt man bringt genügend Strom aus seiner Lichtmaschine heraus, aber ich sag mal, kann man in einer Dreiviertelstunde zu 80% vollladen, eben vorausgesetzt man bringt genügend Strom her, was mit Bleisäure-Akkus einfach nicht geht. Da braucht man für dieselbe Zeit, braucht man 8 Stunden und es ist egal, wie stark die Lichtmaschine ist, es ist einfach der chemische Prozess, funktioniert einfach so in diesen Bleisäure-Akkus und da kann man machen, was man will, da kommt man einfach nicht dran vorbei, das ist so. Was so viel bedeutet wie, man kann hier stundenlang den Motor am Standgas, egal ob es ein Motor oder ein Generator ist, laufen lassen, um die Batterien hier mühsam aufzuladen, also die Bleisäure-Akkus mühsam aufzuladen. Das heißt, man hat hier zum einen einmal den Lärm, der durchaus sehr störend werden kann. Davon weiß ich eine Geschichte zu erzählen, aber nicht jetzt. Und dann hat man natürlich einen unnötigen Verbrauch, weil laden tut man ja hier in Wahrheit mit ein paar hundert Watt. Der Dieselmotor hat aber ein paar tausend oder zigtausend Watt in Wahrheit und braucht dementsprechend natürlich unnötig Diesel für etwas, was man eigentlich nicht braucht. Also mein Plan ist daher, in jedem Fall auf Lithium-Eisenphosphat umzusteigen, weil ich dadurch entsprechend laden kann. Und ihr müsst jetzt mal bedenken, stellt euch vor, also auch wenn ihr jetzt nicht auf Langfahrt gehen wollt, sondern ihr möchtet einfach gemütlich im Mittelmeer oder sonst wo, ist jetzt egal, herumfahren in Tagesetappen. Es ist ja nicht so, dass ihr bis zum Ankerplatz segelt oder in den seltensten Fällen wird es so sein, dass man bis zum Ankerplatz segelt und dann dort unter Segel ankert, sondern meistens wird es ja so sein, dass man, sag ich mal, in die Nähe des Ankerplatzes fährt, dann die Segel runternimmt und dann duckert man mal in den Ankerplatz, dann muss man sich mal umschauen, wo ist es gut und so weiter und das frisst natürlich alles entsprechende Zeit. Ja. Und jetzt bedenkt, ich habe ja gesagt, ihr könnt den leeren Lithium-Eisenphosphat Akku in Dreiviertelstunde zu 80% vollladen. Das geht. Was so viel bedeutet, in der Zeit, wo ihr hier euch um euer Ankermanöver kümmert, sind diese Lithium-Eisenphosphat-Akkus schon wieder ziemlich vollgeladen. Unter der Voraussetzung, dass man den Strom liefern kann, sprich, dass die Lichtmaschine den entsprechenden Strom natürlich liefert, der dafür benötigt ist. Das ist nicht automatisch. Jede Lichtmaschine ist für eine bestimmte Leistung dimensioniert. Und normalerweise ist das so, dass eben diese Lichtmaschinen, die da auf einem Schiffsmotor drauf sind, die sind genau für das, was bisher notwendig war, dimensioniert. Sprich, ein bisschen Strom für die Starterbatterie und ein bisschen Strom für die Service, oder ein bisschen mehr Strom für die Servicebatterien, ja, aber jetzt nicht mega viel. Und für die Lithium-Eisenphosphat-Sache braucht man also entsprechend mehr Strom. Das heißt, ihr müsst also bei einem Umbau eben das bedenken. Ein Experte weiß, worum es da geht und wie man das auch ausrechnen kann. Ich, also nur als bisschen Voraussicht, mein Plan ist es, oder ich habe so im Hinterkopf, einen zweiten Generator, also eine zweite Lichtmaschine, den Motor anzubauen, den ich dann explizit für die Ladung von den Lithium-Eisenphosphat-Akkus benutze. Und den alten, also die bestehende Lichtmaschine, bleibt so, wie sie ist, am Motor drauf, für die Ladung von der Starterbatterie. Das Ganze hat natürlich einen weiteren Vorteil, dadurch habe ich dann zwei Lichtmaschinen, was natürlich auch ein Backup-Fall ist, sollte eine einmal abrauchen, was zwar selten ist, aber wer weiß, also alles wird irgendwann einmal kaputt. Damit bin ich auch am Ende mit dem heutigen Podcast. Ihr seht, es gibt also hier Stoff Ende nie. Ich könnte hier jetzt stundenlang über alle möglichen Dinge erzählen, aber das kommt so alles nach und nach. Ich hoffe, dass für euch ein bisschen was Interessantes auf jeden Fall dabei war. Ich möchte an dieser Stelle für alle, die es noch nicht machen, darauf aufmerksam machen, dass ich einen YouTube-Kanal habe, der heißt eben youtube.com/@bhseeler, BH, so wie Bernhard, bhseeler. Dort werde ich dann meine Videos veröffentlichen. Dort gibt es auch andere Videos, wer sich zum Beispiel für Windsteueranlagen interessiert. Ich habe im letzten Jahr während meiner Expedition zwei Videos zum Thema Segeln mit Windsteueranlage aufgenommen. Die findet ihr dort in der Playlist, in einer entsprechenden Playlist in meinem YouTube-Kanal. Dann könnt ihr mir natürlich auch auf Instagram unter @bernhardzehler folgen, wo ich immer wieder Stories poste, wenn ich irgendwas auf dem Boot herumschraube oder so. Natürlich könnt ihr mir auch ein E-Mail schicken, das auch ankommt bei mir normalerweise immer, und zwar an bernhard@freeskippers.at. Und hier noch einmal möchte ich erwähnen, falls irgendjemand hier von einem Yachtclub zugehört hat, der sich denkt, es wäre interessant, den Vortrag über diese Expedition zu hören. Da werde ich bei diesem Vortrag eben nicht nur Bilder zeigen, sondern auch ein bisschen auf die Technik eingehen und so weiter. Was mir halt so alles passiert ist. Also, wenn jemand dabei ist, der sagt, ja, hey, das wäre cool, vielleicht bei uns das mal zu machen, egal wo das ist. Also nicht ganz egal, aber ja, schauen wir dann. Meldet euch einfach bei mir. Ihr habt da meine E-Mail-Adresse bernhard@freeskippers.at. Dann wünsche ich noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Vielen Dank.